Gefühle vergolden das Leben. Die Psychotherapeutin Elisabeth Lukas.
Ja, es wird oft die Frage gestellt, was ein geglücktes oder gelungenes Leben ausmacht. Das Glück ist eigentlich gar nicht, dass jemand sagen kann, mir geht es gut, sondern das Glück ist, wenn jemand sagen kann, ich bin für etwas gut. Das heißt, Menschen, die das Gefühl haben, sie sind wichtig, sie sind gebraucht, sie sind für eine Aufgabe da, die ihnen gefällt, die sie auch bejahen, für die sie sich engagieren können. Diese Menschen haben oft das Gefühl, ja, ihr Leben ist erfüllt. Es ist gut, dass es sie gibt. Und das macht sie auch glücklich.
Elisabeth Lukas ist eine der renommiertesten Psychotherapeutinnen Österreichs. Wie ihr Lehrer Viktor Frankl ist die 79-Jährige davon überzeugt, dass das Leben unvermeidlich Gutes und Schlechtes, Lustvolles, Schönes und Schmerzhaftes, Helles und Dunkles für den Menschen bereithält. In einer Haltung des tragischen Optimismus gelte es, die unerfreulichen Seiten des Daseins auszuhalten und sich dennoch, so gut es geht, um einen schöpferischen, aktiven und anderen Menschen zugewandten Lebensvollzug zu bemühen. In den heutigen Gedanken philosophiert Elisabeth Lukas, Autorin zahlreicher Bücher über gelungene Liebesbeziehungen, empathische Kindererziehung und die Kunst des erfüllten Älterwerdens.
Gefühle vergolden eigentlich das Leben, zumindest die schönen Gefühle, nicht? Und sie machen auf jeden Fall das Leben reicher. Also selbst auch wenn manche Gefühle bedrängend oder traurig sind, aber insgesamt ist ein gefühlvolles Leben viel besser als ein Leben in Gefühlskälte oder Gefühlsarmut. Was man auf jeden Fall behalten sollte, ist die Kontrolle darüber, ob ein Gefühl angemessen ist oder nicht. Das ist sehr wichtig, denn es gibt Gefühlstäuschungen. Gefühle können den Menschen täuschen und wenn sie ihn täuschen, dann führen sie ihn auf den falschen Weg. Also zum Beispiel Angstgefühle können völlig adäquat sein. Sie können den Menschen schützen. Wenn sie am Meer Urlaub machen und sind an einem Meeresufer und dort wurden in der Meeresbucht gerade Haifische gesehen und sie haben Angst, dort schwimmen zu gehen, na, das ist ein gutes Angstgefühl. Das behalten sie sich am besten. Das schützt sie. Aber es gibt auch Angstgefühle, die sind irrational und viel zu stark. Also es gibt Menschen, die vor einer kleinen Spinne schreiend davonlaufen und so weiter. Oder ständig Angst haben, sich mit Bakterien anzustecken und sich die Hände 100-mal waschen und so weiter. Und das sind dann inadäquate Angstgefühle und die den Menschen täuschen. Die täuschen eine Gefahr vor, die gar nicht da ist. Und die führen ihn auf den falschen Weg. Oder eben auch ein Alkoholiker, der fühlt sich gut, wenn er gerade ein Glas Schnaps getrunken hat. Und er fühlt sich schlecht, wenn er darauf verzichtet hat. Aber in Wirklichkeit wäre es gut, darauf zu verzichten oder es ist schlecht zu trinken. Also das müssen wir schon unterscheiden. Ist ein Gefühl angemessen der Situation, dann sollen wir es uns gönnen, nicht? Aber wenn es nicht zur Situation passt, dann sollten wir uns nicht von ihm zu falschen Taten verleiten lassen. Es wird oft davon gesprochen, dass man in einer gewissen seelischen Balance sein soll, also nicht zu hektisch, nicht zu viel im Stress, sondern eher ruhig und gelassen und zufrieden und eben einfach zufrieden und gelassen. Ich würde es bejahen, aber mit einer Einschränkung, nämlich zu viel Zufriedenheit und Ruhe und Gelassenheit ist gar nicht menschengemäß. Die eigentliche Balance, die ja immer zwischen zwei Polen ist, die dem Menschen entspricht, ist eine gesunde, wohldosierte Spannung, möchte ich sagen, zwischen Sein und Soll. Das heißt, zwischen einem Zustand, so wie es jetzt ist, und einem Soll, das einem vorschwebt, also ein angepeilter Zustand, wie er irgendwie besser oder vollkommener oder noch veränderter sein werden sollte. Und in dieser Spannung steht eigentlich der Mensch immer wieder, wenn er bei Bewusstsein ist, das heißt, er versucht, ein Sein in ein Soll hinüberzuführen. Und wenn das eine gesunde Spannung ist, fühlt er sich dabei wohl. Wir zum Beispiel machen hier ein Interview. Nun, unser Sein ist, wir stehen am Anfang des Interviews. Unser Soll ist, dass es ein gelungenes Interview wird. Nun, und wir beide sind jetzt dabei, in dieser gesunden Spannung, die Amerikaner sprechen vom Flow, also es fließt, nicht? Dieses Soll anzupeilen und anzugehen. Wenn nämlich ein Soll wegfällt und das Sein eigentlich sehr gleichmäßig, sehr ruhig ist, also alle Bedürfnisse sind gestillt, ein Mensch ist total zufrieden, dann wird ihm schnell langweilig, dann erschlafft er eher und verliert eher an Kräften. Natürlich darf diese Spannung nicht überzogen sein, nicht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Panik wäre, ob das, was ich sage, wohl taugt und wohl in Ordnung ist, so, das wäre nicht gut. Aber es wäre auch nicht gut, wenn ich hier schläfrig säße und denke, ach, na, ich plapper halt, irgendwas wird schon passen. Das würde auch nicht reichen. Ein Mittelmaß an ein gesundem Angefordertsein vom Leben, das ist eigentlich die richtige Balance für den Menschen. Die Liebe ist ein großes Thema, ein Menschheitsthema, könnte man sagen. Auch da gibt es sehr viele Missverständnisse, denn viele verstehen unter Liebe eigentlich geliebt werden. Und das, was sie sich erhoffen von einer Liebesbeziehung, ist erhoffen, Zuwendung vom anderen zu bekommen. Und das ist eigentlich die Liebe genau genommen gar nicht, sondern die Liebe meint eigentlich ein Du. Und wenn jemand wirklich liebt, dann möchte, dass es dem Du gut geht und möchte, dass es Du sich gut entwickeln kann. Und deswegen ist zum Beispiel schon diese Besitzgier, dass man einen anderen haben will, das ist der Liebe völlig fremd. Wenn das Du in einer anderen Form glücklicher wird, dann wird der liebende Mensch es dem Du gönnen. So wie auch liebende Eltern ihre Kinder loslassen können und nicht versuchen, dauernd an sich zu binden oder dauernd zu bevormunden und so weiter. Also wahre Liebe kann loslassen, sie kann verzichten, sie kann über sich hinausschauen und sie erwartet nicht so viel vom anderen, sondern sie gibt dem anderen etwas. Und wenn dann was zurückkommt, ist es schön und freut man sich auch und soll auch so sein, aber das Primäre ist es bei der Liebe nicht. Also ich glaube nicht, dass jemand viel auf Kriterien achtet bei der Partnerwahl, sondern man verliebt sich einfach und dann ist eben hier mal eine Beziehung da. Und Verliebtheit gehört dazu, das ist ganz wichtig, ein Zwischenstadium im menschlichen Leben. Wichtig ist, wenn sich Verliebtheit in Liebe wandelt, nicht, dass dieser Wandel gut vor sich geht. Und da möchte ich ein Kriterium nennen. Man sagt ja, Liebe macht blind. Aber eigentlich ist es mehr die Verliebtheit, die ein bisschen blind macht, weil da glorifiziert man den Partner und sieht ihn ein bisschen in gar zu schönem Licht. Liebe, würde ich sagen, macht eher sehend als blind. Nämlich sehend in einer zweifachen Beziehung. Wahre Liebe sieht den anderen durchaus, wie er ist. Und der andere darf auch sein, wie er ist. Also sieht den anderen durchaus realistisch, das heißt auch mit seinen Schwächen oder mit seinen Fehlern. Und gleichzeitig sieht aber wahre Liebe das Beste, das in einem Menschen schlummert, das noch gar nicht richtig entfaltet ist, das wie so eine Knospe angelegt ist in einem Menschen, zu was ein Mensch im besten Sinne imstande wäre, fähig wäre. Die Liebe sieht das. Mit den Augen der Liebe schaut man irgendwie durch ins Herz eines Menschen, sieht das Beste drin. Und weil man das sieht, glaubt man an diesen Menschen und vertraut ihm, traut ihm zu, dass er dieses Beste, das so angelegt ist in ihm, dass er das noch entfalten könnte. Und weil man ihm das zutraut, traut sich derjenige das selber zu, weil er spürt, da ist jemand, der an mich glaubt, glaubt auch selber an sich und ist dabei, sich gut zu entfalten. Also Liebe lockt sozusagen die guten Seiten eines Menschen hervor und das durchaus gegenseitig. Man kann von einer Art Koevolution sprechen. Also wenn zwei Menschen einander lieben, dann helfen sie sich gegenseitig, sich gut zu entwickeln. Das ist echte Liebe und das ist viel mehr als Verliebtheit. Also Kinder lernen normalerweise am besten durch das Vorbild. Weniger durch das, was man ihnen sagt, als durch das, was man ihnen durch sein eigenes So-Sein präsentiert. Das Vorbild, gerade der Eltern oder Bezugspersonen, auch Lehrer und so weiter, das Vorbild wirkt lange, lange Zeit nach. Das wirkt weit über die Pubertät hinaus. Also noch 30- und 40-Jährige erinnern sich in irgendwelchen Situationen, wie hat das Mutter oder Vater, wie haben die solche Situationen gehandelt, ne? Und die Eltern haben die Möglichkeit, ihren Kindern durch ein Vorbild zu zeigen, wie man mit Schwierigkeiten umgehen kann und wie man trotz Schwierigkeiten den Kopf hochhalten kann und trotz Schwierigkeiten nicht dauernd aggressiv entgleisen muss, oder, sondern dass man sich auch in der schwierigen Zeit bewähren kann und aufrechterhalten kann und dass man Lösungen finden kann, dass man lösungsorientiert denken kann und nicht immer nur problemorientiert jammern, herumjammern muss. Und das wäre, also es wäre eine enorm gute Message für die Kinder. Das würde sie ihr Leben lang begleiten und wäre eine sehr, sehr gute Mitgift an sie. Und ich glaube, dass viele Eltern das auch tun.
Gefühle vergolden das Leben. In der Sendung Gedanken hören Sie die Psychotherapeutin Elisabeth Lukas. Sie philosophiert über das, was den Menschen zum Menschen macht, über das Altern und die Unausweichlichkeit des Todes und über den Preis, der zu entrichten ist, wenn man sich selbst immer nur als Opfer sieht.
Also es ist ganz sicher so, dass der Mensch nicht reines Opfer seiner Umstände ist, sondern der Mensch ist Mitgestalter seiner Umstände, durchaus aktiver Mitgestalter. Er ist nicht Alleingestalter seiner Umstände, das ist sicher richtig, aber mitgestalten kann er allemal, solange bewusstes Leben möglich ist. Also dieses Selbstgestaltungspotenzial, das verliert er nur, wenn er zum Beispiel sehr dement wird oder bei schweren hirnorganischen Schäden oder im Koma und so weiter. Aber ansonsten kann der Mensch durchaus seine Umstände mitgestalten. Und manchen gelingt es, selbst schwierige Situationen zu meistern, also wirklich erstaunlich zu meistern, bewundernswert zu meistern. Und manche, denen die Umstände eigentlich sehr gewogen sind, machen sehr wenig daraus. Also es liegt auch ein Großteil am Menschen selbst, wie er sein Leben gestaltet. Und das, glaube ich, macht auch die Würde des Menschen aus. Leider kommt das vor, dass man in der psychotherapeutischen Praxis Patienten hat, denen nichts recht ist, die immer nur klagen, die immer nur jammern wollen und auch alle Vorschläge boykottieren, wenn man irgendetwas empfiehlt oder dergleichen. Ich habe dann oft sehr offen mit ihnen gesprochen. Ich habe zum Beispiel gesagt, gut, Sie sind jetzt, sagen wir mal, 40 Jahre alt. Wenn Sie Glück haben, werden Sie 90. Dann hätten Sie noch 50 Jahre Lebenszeit vor sich. Sie können natürlich jetzt 50 Jahre lang sich beklagen, wie schlecht die Welt ist, wie schlecht die Mitmenschen sind. Sie können mit dem Schicksal hadern und jammern. Das machen Sie die nächsten 50 Jahre und dann sterben Sie. So war es Ihr Leben. Aber Sie haben nur ein einziges Leben zur Verfügung. Sie haben nur einmal die Chance, hier über diese Erde zu spazieren und etwas aus diesem Leben zu machen. Es ist Ihre Entscheidung. Niemand wird Sie daran hindern. Wenn Sie die nächsten 50 Jahre klagen wollen, können Sie es tun, aber überlegen Sie sich's. Und oft waren die Menschen dann doch im Moment aufgerüttelt und haben gesagt, na, eigentlich möchte ich das Leben so nicht leben. Dann hatten wir gute Gespräche miteinander. Professor Frankl war in vieler Hinsicht beeindruckend. Darüber könnte ich sehr lange erzählen. Frankl sprach immer von einem tragischen Optimismus. Er wollte nicht irgendwie die rosa Brille aufsetzen, überhaupt nicht. Er sah durchaus die Schwächen im Menschen. Er sah auch die Limits, die Limitationen des Menschen, die Grenzen des Menschen, wie sehr das Schicksal auch mitspielt, nicht? Es ist ja nicht gerecht auf Erden, überhaupt nicht gerecht. Das fängt schon an, wo ein Baby hineingeboren wird, in was für eine Familie. Das fängt schon an, mit welchem Geburtsgewicht ein Kind auf die Welt kommt. Schon das macht einen Unterschied, wie gut oder schlecht es sich weiterentwickeln kann, nicht? Es ist nicht gerecht verteilt auf Erden. Also Frankl hat keine rosa Brille aufgesetzt. Er bemühte sich aber, ein trotzdem Ja sagen zu dem Leben, so wie es nun einmal ist. Also zu einem tragischen Optimismus, damit wollte er sagen, man kann auch angesichts von schweren Schicksalsschlägen sich aufraffen zu einer heroischen Akzeptanz, indem man das tragt, was man nicht ändern kann. Und indem man das gut gestaltet, was man ändern kann. Und das ist die Chance, die wir haben. Viel mehr Chancen haben wir eigentlich gar nicht. Im Prinzip hat jeder Lebensabschnitt seine Chancen und auch irgendwie seine Schönheit, nicht? Und auch das Alter oder das mittlere Alter oder das spätere Alter, auch diese Lebensabschnitte sind durchaus attraktiv und können auch attraktiv gestaltet werden. Das Alter hat nicht nur Nachteile, es hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Zum Beispiel den Vorteil, dass man schon sehr viel Lebenserfahrung gesammelt hat, dass man auch gewisse Erkenntnisse gewonnen hat, dass man Fehler gemacht hat und aus denen was gelernt hat. So muss man die Fehler vielleicht nicht unbedingt wiederholen. Ich will nicht sagen, dass man unbedingt weise wird im Alter, aber eine gewisse Abgeklärtheit und Gelassenheit stellt sich schon vielleicht ein. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man im Alter keine falsche Lebensbilanz zieht. Das kommt nämlich vor, dass jemand so zurückschaut auf sein Leben und sagt, naja, was habe ich schon von meinem Leben gehabt? Es war viel Mühe und Arbeit und Plage. Dann schaut er nach vorne und sagt, was habe ich noch vom Leben zu erwarten? Naja, auch nur mehr krank werden, alt werden, sterben. Also das ist so eine etwas triste Bilanz. Man kann die Bilanz ganz anders ziehen und sagen, was habe ich denn alles in meinem Leben schon bewirkt, was ist mir alles geglückt und gelungen in meinem Leben? Also zum Beispiel, ich habe Kinder großgezogen, sind auch was geworden, ne? Oder ich habe mich beruflich engagiert und da habe ich so und so viele Jahre, habe ich da oder dort gewirkt und da habe ich irgendein Werk aufgebaut oder habe ich dies oder jenes geschaffen und das hat auch seine Spuren natürlich hinterlassen in der Welt und andere konnten darauf aufbauen zum Beispiel. Man kann, wenn man zurückschaut, einmal sammeln, was eigentlich alles da war, was gelungen ist und was doch das Ergebnis all dieser Mühe war, nicht? Und wenn man dann nach vorne schaut, kann man sagen, naja, und vielleicht wartet doch noch die eine oder andere kleine Aufgabe auch noch auf mich und auf das freue ich mich. Ich bin neugierig, was so die nächsten Tage oder Wochen oder vielleicht noch Jahre an mich herantragen werden oder was sich dann noch zeigen wird. Das, im Leben zeigt sich schon irgendetwas, was man vielleicht noch anpacken könnte oder noch erledigen könnte und dass man die Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen. Ja, ich bin eine alte Frau, das stimmt, aber ich habe eigentlich gar keine Wünsche an die Zukunft. Ich freue mich über jeden Tag, den ich noch leben darf und in jedem Tag gibt es irgendeine kleine Herausforderung. Entweder stelle ich mir selbst irgendein kleines Ziel, was ich mir an diesem Tag vornehme, oder es wird von außen eine Bitte an mich herangetragen, irgendetwas zu erledigen, etwas, was ich noch tun kann, oder etwas zu schreiben, oder etwas zu erklären, oder jemandem zu helfen. Und ich freue mich, wenn ich so kleine Aufgaben noch erfüllen kann. Und das macht mir Freude. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass für die Aufgaben, die noch auf mich warten, dass dafür meine Zeit reichen wird. Dafür werde ich genug Lebenszeit haben. Und wenn meine Lebenszeit einmal ausklingt, dann habe ich eben meine Aufgaben erfüllt hier. Und dann ist es auch gut. Wir gehen unser ganzes Leben durchs Leben im Wissen, dass wir endliche und sterbliche Wesen sind. Es ist nicht schlecht, dass auch manchmal im Bewusstsein zu haben, nicht? Schon in der Hinsicht, dass man nicht zu überheblich wird und dass man auch ein Bewusstsein dafür hat, dass man das, was man gerne im Leben erreichen und erledigen möchte, auch irgendwie in Angriff nehmen muss und nicht immer vor sich her schieben soll. An für sich ist ja der Tod die Vollendung des Lebens. Das heißt, unser Leben wird ein Ganzes, nicht? Und das ist ja auch gut, dass es irgendwann ein Ganzes wird und zu Ende gehen darf, nicht? Und dann vollendet ist. Und schließlich fällt es nicht aus der Wahrheit heraus. Es bleibt ein vollendetes Leben und es bleibt auch wahr, was in diesem Leben gewirkt worden ist. Das bleibt ja in der Wahrheit drinnen. Ich möchte es mal vergleichen mit einer Radiosendung. Auch eine Radiosendung muss ja irgendeinen Anfang und auch ein Ende haben. Kann ja nicht ewig weiterlaufen, nicht? Und auch bei einer Radiosendung kommt es eigentlich gar nicht darauf an, wie lange sie dauert, sondern auf die Qualität. Also sie könnte, meines Erachtens, sie könnte 3 Stunden dauern und ziemlich langweilig sein, nicht? Oder sie könnte eine halbe Stunde dauern und etwas sehr Interessantes bringen, was den Hörer und den Hörerinnen wirklich viel mitgibt, auf den Weg mitgibt. Also es kommt doch auf die Qualität an, so ist es auch im Leben. Es kommt gar nicht so sehr auf die Länge des Lebens an, sondern auf den Inhalt des Lebens und auf die Qualität dieses Lebens. Und da sind wir bei Lebzeiten gebeten, uns darum zu kümmern, um diese Qualität, damit wir dann, wenn das Leben zu Ende geht, zufrieden sein können mit diesem vollendeten Leben.